So, also, grüß Gott miteinander. Wie immer, also am Anfang immer etwas kleinere Anfänge. Mal sehen, wer dann nächste Woche noch dazu stößt. Wir wollen ja einfach weiter über Pateraner reden. Und ich möchte einsteigen bei diesem berühmten Satz von ihm, dass der kommende Christ ein Mystiker sein wird oder er wird gar nicht sein, das so oft zitiert worden ist und in meinen Augen oft genug missverständlich oder auch missverstanden, schon weil die Leute oft nicht wissen, was eigentlich ignatianische Spiritualität ist und weil so ein Wort wie Mystik ja auch eben ein Allerweltswort ist und für alles Mögliche verwendet wird, zum Teil ja auch so im Gegensatz dann gegen Dogmatisches und Glauben. Das ist schon von den Anfang an der Kirche so, dass man gesagt hat, es gibt die Sarkiker, also von Sarks Fleisch, die einfach so daherleben. Und dann gibt es die Pistiker, die haben es mit der Pistis, dem Glauben. Und die Eigentlichen sind die Gnostiker, die die innere Erkenntnis haben. Und da gehört dann eben auch die Mystik hin. Und sowas kann man heute ja auch mal wieder lesen. Das ist so eine Oberliga, könnte man sagen, der Mystiker gibt, die so einig sind über alle Religionen weg und darin so die eigentliche Wahrheit haben, während die Religionen etwas begrenzt und beschränkt dann auf ihren Gründern oder ihren Lehren beharren. Und da muss man also gucken, was das hier bedeutet. Es geht also eigentlich um diese drei Grundworte, könnte man sagen, Wahrheit, Geheimnis, auch das ist ja ein Wort, was immer fort bei Karana auftaucht, und Mystagogie, sagt er noch, also die Einführung in die Erfahrung Gottes, das müssen wir eigentlich sagen. Also Mystik ist klassischerweise eigentlich die Cognitio Experimentalis, also dass man Erfahrungen macht. Das klingt heute ganz normal, weil alle Welt heute von Gotteserfahrung redet. Das war klassischerweise nicht so. Klassischerweise hat man gesagt, erfahren kann man nur, erstmal wie definiert man erfahren? Gemeint ist ja nicht, ich erfahre von jemandem, dass jemand gestorben wäre. Das heißt also erfahren, also erzählt kriegen, sondern erfahren heißt unmittelbar hinnehmender Realbezug. Mir begegnet also etwas unmittelbar und das sind eigentlich immer Dinge in dieser Welt, die hier begegnet werden, sodass die Tradition immer gesagt hat, die eigentlichen Wahrheiten des Christentums, die sind erstmal nur zu glauben und die eigentliche Erfahrung kommt erst im Himmel. Es gibt, wenn man dann glaubt, macht man dann schon auch im Glauben nochmal Glaubenserfahrungen. Aber das ist was anderes als jetzt konkrete Begegnung mit der Realität. Und dieses, das gehört so stark zur Neuzeit, dieses Reden mit Erfahrung und Empirie, dass mich das zum Beispiel jedes Mal stört, wenn ich irgendwo mitbete bei den Laudes, wo dann beim Benediktus, also dieses Wort eben an den Blick auf Johannes den Täufer, dass es dort heißt dann, und du, Kind, wirst dein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. Heißt das da, während im Griechischen steht Gnosis, das heißt Erkenntnis. Und erkennen kann ich natürlich nicht bloß dadurch, dass ich selber was erfahre, sondern auch, dass mir jemand was erzählt oder eine Interpretation anbietet oder so. Was soll ich da, also in dem Sinn Erfahrung des Heils machen, woran soll ich das festmachen? Von Erkenntnis kann ich reden, die eben bezeugt wird in der Predigt und dann glaube ich das. Aber unmittelbar ändert sich ja nichts, außer natürlich bei den Heilungen oder so, wo man unmittelbar was erlebt. Aber das betrifft ja gerade nicht das eigentliche Heil. Das wird ja gerade nicht von allen erfahren. Also deswegen hatte das schon eigenes Gewicht, wie man früher sagte. Also Mystik heißt Erfahrungswissen, wo man nicht also glaubt und annimmt. Und das große Beispiel dafür war eigentlich immer der sogenannte ungläubige Thomas. Ist ja jetzt wieder dran gewesen, da wieder einmal ja schon in Ansätzen, schon im Ostermontag und dann nochmal am Weißen Sonntag, weil es ja 8 Tage später dann ist, weil er das erste Mal ja nicht dabei war. Und dass er dann sagt, und wo ich in den letzten Jahren eigentlich ein paar Mal Predigten gehört habe, dass das eigentlich der wahre Zeuge des Glaubens ist. Der Thomas, da wundern sich die Leute in dem Fall gar nicht drüber, dass er zum Beispiel über die Frauen schlecht redet. Er sagt, haben zwar ein paar Frauen gesagt, dass er da auferstanden ist, aber das hieß natürlich, auf die kann man sowieso nicht hören. Die waren ja auch nicht zeugnisfähig, jedenfalls alleine schon gar nicht. Sondern überhaupt diese Vorstellung zu sagen, wenn ihr das, wenn ich nicht selber meine Hand in die Wunden lege, dann glaube ich nicht. Ne? Das ist ja nur alles andere als ein Vorbild. Und Jesus sagt ihm dann ja auch, also selig die, die nicht sehen und doch glauben. Also ein Grund, um das jetzt zur Predigt zu benutzen, ist eigentlich da nicht zu sehen. Der Vater des Glaubens ist klassischerweise Abraham und nicht Thomas Didymus, der Zwilling. Aber so hat sich das inzwischen, also jedenfalls in bestimmten Kreisen, eingebürgert. Ich gehöre übrigens zu den Leuten, die sagen, er hat die Hände nicht hineingelegt. Davon ist auch nicht die Rede. Sondern Jesus sagt, komm, hier sind meine Wundmalen, hier ist meine Seite. Und dann sagt er ja gleich diese Antwort an den römischen Kaiser, mein Herr und mein Gott. Das ist die Anrede an den römischen Kaiser. Und darauf läuft ja das Johannes-Evangelium hinaus, auf diesen Satz. Das ist schon wahr. Aber das malt sich halt gut, bei Caravaggio vor allen Dingen, wenn man dann malt, dass da die Finger in der Seite drin sind. Nicht? Wo ich, wie gesagt, im Text steht davon nichts, sondern dass er das schon vorher eingelenkt hat, auf diese Worte Jesu hin, denke ich mir. Also und hier geht es jetzt auch mit den Erfahrungen erst einmal los bei Rana, also dieser Satz mit dem Mystiker, der steht im 7. Band der Schriften. Also wenn ich von Schriften rede, meine ich immer noch die alten Ausgabe der Schrift. Also nicht diese neue, sämtliche Ausgabe, wo die neu zählen und anders zusammenstellen, weil ich bei mir halt die alte Ausgabe stehen habe. Deswegen geht es immer danach und die stehen ja auch in den Bibliotheken immer noch. Die Ausgabe, und da ist es der Band 7, der 1966 erschienen ist. Und dieser Beitrag, der lag verschiedenen Vorträgen im Jahr 66 auch zugrunde, den, meine ich, kann man tatsächlich als Grundlage dafür nehmen und sich fragen, was heißt da jetzt also Mystik für die Zukunft? Und sein Ausgangspunkt dieses Aufsatzes dort ist also tatsächlich die nachkonziliare Unruhe in der Kirche und der Verlust und der Abbruch tradierter Frömmigkeitsformen und wie das damals war. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr so richtig vorstellen, was das tatsächlich für einen Umbruch und eine Veränderung bedeutet hat, aus der es ja dann auch bis zu Spaltungen gekommen ist. Nicht? Eben die Pius-Bruderschaft zum Beispiel, nicht? Wo das ja tatsächlich dann zu einer Art von Spaltung geführt hat, was dabei herauskam. Das muss man ja sehen. Und zum Teil ja auch unterstützt und provoziert dadurch, dass viele dieser konziliaren Texte eben Kompromisstexte sind. Man hat einfach die verschiedenen Texte der einander bestreitenden Gruppen hintereinander gereiht in den Dokumenten, um eben eine große Akzeptanz der Dokumente zu bekommen. Und hat sich eigentlich das damit eingehandelt, was wir bis heute dann haben, diese Zuspitzung. Wo ja zwei Namen, jedenfalls für Deutschland, sicher besonders wichtig sind. Das eine wäre Küng, das andere wäre also Ratzinger. Wo Küng also immer gesagt hat, das ist ein Bruch und es ist eine neue Kirche und das geht nicht anders weiter. Und so dass also auch man von den anderen Konzilien gar nicht mehr redet, sondern eigentlich nur vom zweiten. Während es ja Ratzinger auch dann als Papst immer wieder darum ging, zu zeigen, dass hier schon eine Kontinuität drin besteht. Und dass es schon einen Fortgang und Fortsetzung gilt bei allen Umformulierungen, die dort auch hingehörten. Aber das hat eben zunächst wirklich zu enormen Spannungen geführt, diese Trennung. Vor allen Dingen auch, habe ich das auch erlebt, dann nochmal bei meinen Lehrern, wovon also wenigstens zwei eben Konvertiten gewesen waren und jetzt so das Bewusstsein hatten, die katholische Kirche ist evangelisch geworden, wofür seien sie überhaupt konvertiert? Also das war so das Problem. Zum Beispiel bei Helmut Kuhn steckte das drin, bei Reinhard Laut, bei einer Reihe von Leuten, die sagten, was ist da jetzt eigentlich, wie soll das eigentlich weitergehen, wenn das so besteht? Reinhard Laut, der Fichte-Herausgeber, dessen Sohn ist ja jetzt Prof an der Uni auch, der ging so weit, was ich damals noch nicht wusste, dass er dann zu den sogenannten Sedisverkanzlern gehört. Also der sagt, seit Johannes dem 23. sagen diese Leute, haben wir keinen echten Papst in der katholischen Kirche. Weil ja im Kirchenrecht steht, ein Heretiker ist eo ipso, verliert er eigentlich seinen sein Amt und seine Vollmachten. Es wird nur nicht erklärt, wer das feststellt oder wie das geht. Ne? Aber es steht da drin. Und die haben eben gesagt, das sind alles Heretiker ab dort, auch natürlich der jetzige. Und deswegen haben wir überhaupt seither keinen Papst mehr. Das ist eine ganze Gruppe und Vereinigung, die in der Schweiz existiert damit. Ich wollte übrigens nochmal sagen, was wir machen für die, auch diejenigen, also neulich, wir machen, also ich rede, aber es heißt immer Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeit. Also muss nicht einfach bloß so zuhören, sondern kann sich da auch melden oder einmischen. Also das muss man sehen, dass das mit drin steckte, diese Problematik zu sagen, was ist das eigentlich in dieser Zuspitzung? Mir hat damals Reinhard Laut, bei dem ich ja eben studiert habe und mindestens so viel gelernt habe wie von meinem Doktorvater Max Müller, dass er sagt, jetzt sind Sie da Assistent an der vordersten Front der Reformation, der Kirche bei Rahner. Wie kann ich Sie eigentlich noch unterscheiden von den Leuten, die inzwischen den Tabernakel wegräumen und den zur Hundehütte gemacht haben oder die den Knien die Kommunion verweigern oder so Geschichten? Und seine Leute haben mir nicht mehr die Hand gegeben seither. Damals. Also er blieb schon höflich, hat mir auch eine Karte geschrieben zu Weihnachten, wo das dann eben drin stand. Nicht? Aber sonst war das wirklich ein massiver Einschnitt. Damals, das ist also schon sehr eigentümlich gewesen. Und da hinein gehört eben jetzt auch dieser Aufsatz, also diese Unruhe zwischen den Leuten, die einen sagen, da ist die Tradition verloren gegangen und verraten, wo bleibt der Abbruch der tradierten Frömmigkeitsformen und andere, die eben entweder ängstlich oder forciert ausschauten, was kommt jetzt als Neuem. Und in dieser Spannung, in der das damals stand, da schreibt er eben diesen Aufsatz und legt den eben verschiedenen Vorträgen auch zugrunde. Er ist ja viel unterwegs gewesen zu Vorträgen immer wieder, dass er das dort aufnimmt. Und er hatte, damals war obendrein, ich entsinne mich auch, dass ich in verschiedenen Akademien dann dort schon auch geredet habe und eingeladen war, da ging es immer um die Frage, gibt es überhaupt eine Zukunft des Religiösen? Oder hört das Religiöse nicht auf? Das war ein wichtiges Wort bei Bonhoeffer und zwar auch ein Wort, das auch bei Delp auftauchte, dass er sagte, wir leben eigentlich in einer Zeit, wo man vielleicht gar nicht mehr religiös sprechen kann und wo es ja auch Leute gab und sagten, das Christentum ist keine Religion, sondern ein Glaube. Also Karl Barth hat das in aller Schärfe so gesagt. Er hat gesagt, von den Gipfeln der Religion steigt der Gestank der Verwesung auf, im Römerbrief, weil das Bemühen des Menschen ist zu Gott. Und da kommt man natürlich Gott nicht näher, wenn man auf den Berg steigt, wo das unendlich hoch ist. Nicht? Das ist gar nicht möglich, sondern Gott selber muss sich geben und das tun, dass das hingehört. Und dann gab es dann immer wieder Tagungen, wo es dann ging, Secular City hieß ein berühmtes Buch damals, also dass die Städte eben nicht religiös sind, dass da der Mensch autonom ist und human und sich selber begründet, während wir ja wissen, dass das Christentum eigentlich in den Städten begonnen hat und die Heiden haben halt in der Heide gelebt, nicht? Also das waren eigentlich die Dörfer, in denen das anders war und begann eben in den Städten. Das hat sich aber dann verschoben, sodass in den Städten dann die Säkularisierung wirkt und eigentlich die Religiosität erstmal noch auf dem Land da war. Das gehörte also mit hinein dort und dann gab es immer Tagungen, wie die Städte zunehmen in der ganzen Welt und dass damit eben auch die Areligiosität zunehmen wird, dass das alles verschwinden wird, weil wir dann eben eine Secular City haben werden, wo es nur um den Menschen geht. Das war so der Gedanke. Und dann gab es halt also hier in der Münchner Akademie und überhaupt so in den katholischen, evangelischen Akademien, die machten alle eine Tagung über die Zukunft des Glaubens und der Religion. Und man hat mir immer dasselbe zu sagen, dass trotzdem transzendental dazugehört. Aber auch Gordini sagte, ja, der jetzige Mensch sei eigentlich liturgieunfähig geworden. Gab es extra auch eine Rundfrage dann dazu von den Benediktinern. Ich habe dann schon so ranisch geantwortet, dass die transzendentale Frömmigkeit bleibt und dass die auf jeden Fall hingehört, auch wenn sich das kategorial ändert. Nicht? Aber das waren so Gedanken damals.
Wie hat man jetzt, oder wie sieht man Christus heute?
Der ist kein Mystiker, weil er Gott selber ist, Gottes Sohn. Also man könnte ihn natürlich nennen, aber das gäbe dann die Verwischung. Man könnte so sagen, dass er die Mystiker in eine besondere Nähe zu sich holt und ruft und ihnen diesen dieses Geschenk macht einer unmittelbaren Gotteserfahrung, die sonst den anderen nicht in demselben Maß gegeben ist. Das war eine Diskussion, die von Anfang an um die Mystik geht, dass die einen gesagt haben, wir fassen den Begriff möglichst eng und das geschieht nur ganz selten, während dann andere wieder gesagt haben, nein, diese Komponente des Erfahrens und des Mitseins, cognitio connaturalis heißt das schon bei Thomas, also aus einer inneren Seelenverwandtschaft, dass man damit ein inneres Verständnis und eine innere Nähe zu den Glaubensinhalten bekommt, das könne auch schon weiter verbreitet sein. So gab es eigentlich auch also in der Kirche und unter den Theologen eigentlich immer beide Strömungen. Die einen, die gesagt haben, das gibt es häufiger und öfter und das taucht in vielen Formen auf, und andere wollten es mehr eingrenzen. Rahner gehört natürlich zu denen, die auch diese Erfahrung eben ausweiten wollten und sagen, die gibt es mehr. In ganz wesentlichen Punkten, von denen wir ja noch sprechen müssen, zum Teil haben wir es schon getan, wenn er zum Beispiel wieder von der ungeschaffenen Gnade spricht und sagt, dass in uns wirklich der Heilige Geist ist und erfahren werden kann oder so. Das hatte man in der Neuscholastik weggelassen und gesagt, nein, wir haben also dann einen Akzidenz in uns, das Begnadetsein, das ist in uns drin, aber nicht also jetzt in dem Sinn, obwohl es im Johannesevangelium ja so steht, nicht Gott selber in seiner Dreieinigkeit für uns da lebendig ist oder so. Das ist so einer seiner Gedanken, die er stark gemacht hat. Also stand das in der Luft, diese Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit einer unreligiösen Zukunft mit unterschiedlichen Programmen eines religionslosen Christentums. Das ging ja zwischendurch so weit, dass man auch ein Christentum ohne Gott wollte. Das wäre auch der Punkt, dass man sagt, Gott ist auch mitgestorben eigentlich. Eben dieses Hegelwort, Gott selbst ist tot, das ja Hegel nicht erfunden hat, sondern es ist ja ein lutherisches Kirchenlied, was er da zitiert, auf den Kasamstag hin. Und dass sich das von dort her so ausbreitete und dass man eben sagt, eben die Stadt ohne Gott, und der Harvey Cox war das, der dieses Buch geschrieben hat, im Deutsch, so hieß es im Deutschen, die Stadt ohne Gott, im Original im Amerikanischen, The Secular City. 65 ist das erschienen, damals in New York. Bei uns hat es dann ein Jahr gedauert, dann kam das auch bei uns dann heraus in der Übersetzung. Also das ist so die Landschaft, dass inzwischen sagt man ja, es ist eigentlich nicht so, wir haben es zwar heute dann, was sich fortgesetzt hat, ist die Stadt ohne Gott, aber man hat ja dann geredet von der Wiederkehr des Religiösen. Das ist ja das, wovon in den letzten Jahren schon immer die Rede ist und woraufhin sich dann ja nochmal zunächst mal eben dieser militante Atheismus da begründet hat, in England oder in Berlin zum Beispiel, die Giordano-Bruno-Stiftung. Und das Neueste ist ja jetzt, was wir ja verfolgen können, dass es ja inzwischen jetzt Kirchengottesdienste gibt, nicht Gottesdienste, also Kirchenfeierlichkeiten für Atheisten, wo die also da verschiedene dieser Formen übernehmen, die singen Lieder und alles Mögliche, also versuchen das aufzubauen, und auch eine Mystik des Atheistischen, die haben sie zum Beispiel bei Spongeville ausdrücklich, nicht, der davon spricht, von selber so mystischen Erfahrungen, die er dort hat. Also wir haben eine gottfremde, aber eine religionsfreundliche Atmosphäre eigentlich zu einem großen Teil bei uns. Immer noch, je nachdem, wie man dann Religion definiert. Nicht? Religion heißt dann eigentlich der Sinn für die Tiefe der Dinge in der Welt.
Wie war das nochmal? Gottfremde, aber?
Eine gottfremde Welt, aber religionsfreundliche. Nicht? Und Religion heißt dann so der Sinn für die Tiefe der Dinge. Das macht man bezeichnenderweise, ist ja im Bürgertum so, dann nochmal an der Kunst fest. Also an der Musik vor allen Dingen natürlich, sehr stark an der Musik, aber auch an der bildenden Kunst. Und deswegen hat man immer gesagt, also die Kirche wird eigentlich abgelöst durch Theater und die Konzertsäle, und umgekehrt werden dann die Kirchen jetzt nur noch als Museen und eben auch Konzertorte gesehen zu einem Teil. Also hier heißt dann Religion nicht, die Definition für Religion bei Thomas ist ganz kurz, sie heißt Ordo ad Deum. Das ist die ganz knappe Definition für Religion bei Thomas von Aquin. Und dann wird klar, dass also das Deutlichste an der Religion tatsächlich das Gebet ist. Nicht? Denn da spricht sich ja das Ordo ad Deum unmittelbar aus. Ich spreche ihn an und bin offen für seine Antworten oder sein in irgendeiner Weise sich zeigen, das dann dort geschieht. Während die sagen, nein, das gehört eben nicht hin, das sind schon auch falsche Vergegenständlichungen, sonst kommt darauf, dass man in dieser Weise so offen ist für und zugeht auf, für diese Dinge vor allen Dingen in der Kunst, wie gesagt. Also Musik und bildende Kunst, auch Poesie. Also für viele ist zum Beispiel Rilke so jemand, der da ganz wichtig ist, nicht? In seiner Art der Religiosität der Welt, in seiner Vergöttlichung der Landschaft zum Beispiel vor allen Dingen und überhaupt der Dinge. Ding heißt bei ihm, wie bei Heidegger, nicht irgendwelche Gegenstände, sondern Ding, was ja ursprünglich Ting auch hieß, das heißt ja Versammlung. Also diese Verbindung von den Dingen, die eigentlich dorthin gehören, nicht bloß in den Ding-Gedichten, sondern im Ganzen eigentlich. Rilke sagt ganz deutlich, der Mensch muss ein Ding werden. Damit meint er nicht, also verdinglicht als ein bloßes zu behandelndes Objekt, sondern in diesem Sinn von dieser Fülle, in der sich alles versammelt und trifft und spricht. Dass das hier gegeben ist, während dann ja Gott und vor allen Dingen nochmal so in der biblisch-christlichen Sicht eher als jemand erscheint, der so ein bisschen weiter weg ist. Im Islam ist er noch weiter weg, nicht? Da ist noch gar nichts zu erreichen. Hier ist es schon ein bisschen anders, aber auch da wird die Transzendenz sehr betont. Die Leute sind immer verwundert, wenn ich sage, Gott merken wir deswegen nicht, weil er uns zu nah ist. Er ist zu nah, darum kriegen wir ihn nicht mit und darum reden die Leute immer davon, er sei fern. In Wirklichkeit ist er uns einfach zu nah. Also diese Formel aus der 50. Sure, den kann man auch christlich übernehmen, wo er sagt, Gott ist uns näher als die Halsschlagader. Das berühmte Augustinuswort, Gott ist höher als unser Höchstes und innerer als unser Innerstes. Also nicht er ist unser Innerstes, er ist innerer als unser Innerstes. Interior intimo und superior summo. Das ist eine berühmte Formulierung von ihm aus einer berühmten. Höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Und man kann das auch dann nochmal sogar argumentativ verbinden. Das Höchste, weil höher als unser Höchstes, weil er innerer als das Innerste ist. Und umgekehrt kann man sagen, weil er höher ist als mein Höchstes, ist er auch innerer als mein Innerstes. Also man kommt auch innen an die Grenze, sagen so die religiösen Lehrer. Muss man aufpassen. Da laufen dann die Dämonen rum und die Schakale und so, und da soll man möglichst nicht allein da rumlaufen, sondern wenn soll man dann geistlichen Begleiter haben oder so, sonst kann das bös enden. Nicht? Also man kommt an innen genauso an eine Grenze wie nach oben, in gewisser Weise. Das ist das, was uns bestimmt. So. Also das war in dieser Form also so verbreitet, sodass man eben dann heute redet oder geredet hat, inzwischen hat man das ja wieder etwas zurückgenommen, von einer Renaissance des Religiösen. Und wenn man das so offen ausdrückt, trifft es auch zu. Wie gesagt, bis in jetzt eben zu Sonntagsfeiern für Atheisten. Nicht, wo die sagen, wir müssen nicht bloß so rationalistisch sein und das weglassen, die gibt es natürlich auch, sondern wir haben das mit drinnen und haben ja eine tiefere Welt- und Naturfrömmigkeit, die hier gegeben ist, statt dass man, wie die Schöpfungsreligionen, die drei, die Welt eigentlich und die Great Mother Nature zu einem Machwerk degradiert. Nicht, denn Schaffen also im Lateinischen einfach Fazere machen. Nicht? Genitum non factum heißt es im Credo, nicht? Obwohl man Freiheit nicht machen kann, sondern die kann man nur hervorrufen, nicht? Aus dem Nichts. Da passt das Bild mit dem Machen eigentlich gar nicht richtig. Also, das ist also dieser Schritt, der da ist und das hat wie immer, nicht wie immer, aber wie sehr oft, wiederum gerade so ein feinfühliger Diagnostiker wie Friedrich Nietzsche seinerzeit schon gesagt. Ich lese einen Text von ihm vor aus Jenseits von Gut und Böse, wo er schreibt, dies ist es, was ich als Ursachen für den Niedergang des europäischen Theismus aus vielerlei Gesprächen, fragend, hinhorchend, ausfindig gemacht habe. Es scheint mir, dass zwar der religiöse Instinkt mächtig im Wachsen ist, dass er aber gerade die theistische Befriedigung mit tiefem Misstrauen ablehnt. Das beschreibt es also genau, was ich da meinte, also da deutlich zu machen. Und das hat er also damals schon so formuliert, das ist aus den 70er Jahren, 80er Jahren, das sind ja schon zwei Jahrhunderte her. Ne? Ja, ja. Also ein religiöser Sinn im Wachsen, das muss man wirklich sagen, und auf der anderen Seite eben eine Absage an die theistische Befriedigung, wie er schreibt. Gott als Person denken, dann denken die immer gleich an Individuum. Und dann, also das gibt es nicht, das ist unter Niveau. Wenn ich umgekehrt sage, wenn Gott bloß ein Gesetz und eine Weltordnung ist, ist er unter meinem Niveau. Wie das schon der Pascal gesagt hat, wenn das Weltall mich zerschmettert, bin ich trotzdem größer als das Weltall, denn ich kenne das Weltall, aber das Weltall versteht mich nicht. Nicht? Wie soll ich da bloß beeindruckt sein, weil es so groß ist? Was soll denn das? Nicht? Aber das begegnet mir immer wieder neulich wieder von Seiten zweier, also evangelischer Pastoren, die mir sagten, na Gott kann doch nicht Person sein, Individuum sein, das geht ja gar nicht, das ist ja völlig anthropomorph, sondern das ist irgendwie so eine höhere Wirklichkeit. Dieser tschechische Theologe, der nennt das ja den Etwasismus. Also die glauben an etwas Höheres, nicht? Also nicht an jemand, sondern nur etwas. Wenn ich sage, etwas, was kein jemand ist, ist auf jeden Fall unter meinem Niveau. Und Rahner sagt jetzt da einfach, also hinsichtlich dieser Frömmigkeit auf morgen hin, ganz unbefangen, ich zitiere, dass der Mensch, je ich, Gott mehr liebe, glaubender, hoffender, liebender zu Gott und den Menschen werde, besser Gott im Geist und in der Wahrheit anbete, die Finsternis des Daseins und den Tod williger annehme und seine Freiheit freier auf sich nimmt und besteht. Das stellt er sich vor, was Frömmigkeit in Zukunft sein soll und werden wird. Ganz unbefangen und einfach gegen den Zeitgeist. Also dass der Mensch Gott mehr liebt, glaubender, hoffender, liebender zu Gott und den Menschen wird, besser Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet, die Finsternis des Daseins und den Tod williger annimmt, seine Freiheit freier auf sich nimmt und besteht. Und das ist natürlich eine Last mit unserer Freiheit, weil diese Freiheit ja sagt, das haben wir ja oft miteinander schon bedacht, dass wir es in der Hand haben, was aus uns wird. Nicht? Wenn also Paulus da schreibt im Römerbrief im Ende des 8. Kapitels, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, der uns seinen Sohn geschenkt hat, dann ist das alles richtig. Nur sage ich mal, nach dem Gedankenstrich muss man sagen, außer mir selbst. Niemand kann mich trennen davon, nur ich selbst. Und deswegen ist niemand für mich so gefährlich wie ich selbst. Und das gilt für jeden von uns. Dass das also nochmal ja da mit drin steckt. Also deswegen ist es so eine Sache, mit der die Freiheit auf sich zu nehmen, und deswegen muss man sich nicht wundern, wenn die Leute der These anhängen, dass wir eigentlich nicht frei sind. Jede Entschuldigung sagt ja, ich war es nicht. Ich war in diesem Moment nicht frei, sondern es waren die Verhältnisse, die Nerven, die Gesellschaft, das Wetter oder was weiß ich was. Nicht? Also jede Entschuldigung sagt, ich war es nicht.
Könnte das Ganze nicht auch mit dem Missbrauch zusammenhängen, dass man also zu viel Wesen hineingedichtet hat, also Gott als Wesen jetzt, und dann verantwortlich für all das, und dann natürlich in der Sprache auch,
ja,
dass es missbraucht ist, wenn der Heinrich noch sagt, oh Gott, dann meint er ja eigentlich nicht den Gott. Ja? Also da muss man genau hinhören, schon im 16. Jahrhundert, dass er nicht mehr in der Ansprache oder in der Relation.
So ist es, so ist es.
Und dann ist es natürlich, ja, weg, und dann kann man es irgendwann nicht mehr sagen, weil es,
ja, kaputt gemacht ist. Das ist ganz wichtige Gedanke, also meine ich auch. Also das war ja auch deutlich gesagt auf dem Konzil, dass, wo es dann über den Atheismus ging, in diesem Einschub, das ist die zweite oder dritte Nummer oder Kapitel, wie man das nennen soll, von Gaudium et Spes, diesem letzten Text dann eben, dass dort über den Atheismus geredet wird. Und dann wird gesagt, das Erste ist, dass die Schuld der Gläubigen und der Christen daran da ist, weil die also selber nicht bloß, also erstmal nicht so gelebt haben, wie sie eigentlich bekennen in ihrem Ding. Das heißt, die waren wie wir das im Leben ja auch immer wieder sind, praktische Atheisten. Das heißt, wir leben so, als gäbe es Gott nicht. Deswegen setzen ja, das hatte ich auch schon öfter angesprochen, dass man in der katholischen Theologie sagt, der Sünde steht die Tugend gegenüber, während eben die evangelische Theologie sagt, nein, der Sünde steht immer der Glaube gegenüber. Das heißt, jede Verfehlung ist ein Zeichen, dass man nicht glaubt. Dass man nicht glaubt, dass Gott für mich genug sorgt. Und darum muss man dann selber, meint man, müsse man jetzt die Gebote brechen und die Gebote nicht erfüllen, weil man dann eben den Kürzeren zieht, sondern man muss das eben lassen, damit man für sich sorgen kann. Also das war so ein Punkt. Der andere Punkt, die unreligiöse Rede von Gott. Eben, das ist zu viel Gerede davon oder zu viel Wissen in all diesen Formen. Das gilt für die Rede von Gott wie auch von den Heiligen. Also was man alles über Maria gesagt hat zum Beispiel, sind auch die Gründe dafür, warum das dann so eingebrochen ist und jetzt so in so einem erheblichen Maß verschwunden ist. Weil man da alles Mögliche unterstellt hat. Da wurde ja sogar diskutiert, ob Maria nicht schon im Leib ihrer Mutter Anna schon wusste, was hinterher alles passieren wird oder so. Das haben Leute sich da ausgedacht. So nach der Formel, die Maria numquam satis. Man könnte über Maria nie genug sagen. Nicht? Und wenn sich natürlich so versteigt, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann hinterher die Leute sagen, jetzt lasse ich mal den Kram.
Oder die Schwierigkeit eben, dass ich nicht sein darf.
Zum Beispiel,
ja. Sonst kann es nicht gegeben werden.
Also so ist es.
Das ist ein physikalisches Gesetz.
Ja.
Jetzt, das ist dann die Schwierigkeit der Moderne, weil
ja.
das Ich, das baut sich auf.
So ist es.
Und kann eben dann nicht zugleich, hat es nicht gelernt.
So ist es.
Ja.
Also das stand schon dahinter. Also das war nicht bloß Bosheit, sondern eben tatsächlich auch eine Reaktion auf Übersteigerungen vorher. Das muss man einfach einräumen. Und wie gesagt, das hat das Konzil auch getan, hat die Kirche getan in diesem Text des Zweiten Vatikanum und das deutlich angesprochen. Damals gab es dann noch nicht die Schuldbekenntnisse der Päpste, das kam ja später erst. Nicht? Aber hier ist das in diesem Prinzip schon deutlich gesagt worden. Das sollte man auch nicht unterschlagen, dass das hingehört. Also aber Rahner erstmal gegen diese Vorstellung, das wird alles da verschwinden, sagt nein, darum hat es zu gehen. Und dann unterstreicht er da auch als erstes, Das meint er auch, dass eine solche Frömmigkeit christlich und kirchlich sein werde, wie sie in der Kirche schon immer gelebt wurde. So schreibt er das einfach, Seite 13. Also das ist nämlich schon interessant, wie er auf der einen Seite also so hoch gescheit und immer nochmal alles hinterfragend und auf der anderen Seite wirklich geradezu von einer fast kindlichen Naivität dann wieder ist, einfach aus diesem Wissen, in dieser zweiten Naivität wieder, in der er da hineingekommen ist, der meinte nicht, dass sich die Reife des Glaubens im Zweifeln zeigt, wie das heute bei allen möglichen Kollegen zu lesen ist. Weil Zweifel heißt ja nicht Schwierigkeit, nicht? Das haben wir schon öfter miteinander besprochen. Und Zweifel heißt, ich nehme die Schwierigkeit zum Anlass, meinen Glauben aufzugeben. Das Wort in der Schrift dafür heißt Oligopistia, wiedergegeben mit Kleinglaube. Also es geht um Unglaube im Glauben. Statt dass das eine Reife wäre des Glaubens, dass man da zweifelt, das ist nicht gemeint. Und er sagt einfach so, nein, das wird christlich und kirchlich sein, denn wie anders soll es denn sonst sein? Und in der Tat ist, muss man ja auch sagen, ist der Wandel und die Erneuerung von einem Erbe etwas anderes, als dass man es einfach verschleudert. Oder bloß der Ausschlag des Erbes, nicht? Das ist ja auch kein Umgehen mit dem Erbe, dass ich sage, ich verzichte auf das Erbe, weil da zu viele Schulden drauf liegen. Nicht? Kann man ja machen als Erbe. Die Frage ist, ob das eben auch als Erbe der biblischen Tradition hingehört. Nicht? Man hat bei manchen den Eindruck, dass sie das so machen. Berana heißt das, wer hier zerstört, ohne gleichzeitig aufzubauen, hat den Geist wahren sittlichen Ernstes und der Selbstkritik im Leben des Christen nicht begriffen. Nicht? Also, dass da Dinge destruiert werden mussten, das war das Wort, was Heidegger immer benutzt hat, destruieren, nicht? Das ist das Abbauen, das ist das eine, aber wer dann nicht gleich auch gleichzeitig auch wieder versucht aufzubauen und was zu machen und in der Form oder eben einen provisorischen Ersatz dafür schafft, das war dann ja dieser moralische Gedanke bei Descartes, der sagt, ich kann nicht an allem zweifeln, die Moral behalte ich auf jeden Fall erstmal bei, lieber gucken, wie es weitergeht, sonst ist ja alles kaputt. Nicht? Und so sagt eben er auch, sagt er, nein, ich kann nur zerstören im Aufbau und nicht anders, dass das hingehört. Also das ist für ihn klar und auch die Begründung dafür finde ich wichtig, die er angibt. Er sagt nämlich, dass hier es zunächst um die Gedanken der Dankbarkeit und der Treue geht, im Blick auf das Christentum als Überlieferung. Man hat heute den Eindruck, als wäre das bloß eine Last, die man da aufgebürdet kriegt. Wenn man sagt, nein, das allererste ist Dankbarkeit, dass das über 2000 Jahre bewahrt geblieben ist. Und das geht natürlich nicht ohne den Beistand des Heiligen Geistes. Deswegen, man kann nicht einfach sagen, Inkarnation heißt, die zweite Person der Gottheit wird Mensch und dann ist das das Letzte und dann wird das alles schon in Ordnung gehen. Sondern das hat zum Beispiel Clive Stables-Lewis, um ihn wieder zu nennen, so unterstrichen, er hat gesagt, das ist an sich wie bei Spielzeug im Kinderzimmer. Das Erste geht schon Heiligabend selbst kaputt, das Nächste dann also am nächsten Tag oder so. Also früher oder später sind die Sachen dann schon hin, wenn die da so in Kinderhände geraten, das Spielzeug, sagt er. Und so was in Menschenhände gerät, wird natürlich kaputt gemacht. Das verfälscht, das verschiebt sich weg oder so. Deswegen kann es Inkarnation nur geben, wenn ich alle drei Personen aufzähle. Dass also schon der Geist erstmal in Maria diese Kraft des Empfangens entbindet, dass das dort möglich ist. Deswegen sollte das auch nicht heißen, sie empfängt vom Heiligen Geist, sondern sie empfängt durch den Heiligen Geist, ne? Dass das geschieht, sondern dass auch sichergestellt ist, dass bei allen Verfehlungen und Verschränkungen und Misslichkeiten und Menschlichkeiten und Allzumenschlichkeiten in der kirchlichen Tradition das eigentliche Deputat erhalten bleibt. Sonst könnte Jesus nicht das letzte Wort sein, wie es am Anfang ja dann heißt im Text. Gott hat zu den Vätern gesprochen und zu anderen, und am Schluss hat er gesprochen in seinem Sohn. Deswegen sagen ja auch viele Leute, dass er hat nicht das letzte Wort gesprochen. Ich habe damals in der Zeit mal eine Tagung gemacht mit Leuten von der Moon-Sekte. Und die haben gesagt, der Moon ist die eigentliche Nachfolger. Jesus kann es ja nicht sein, denn der hat ja versagt, der ist ja gekreuzigt worden, das kann es also nicht geben, sagt er, sondern der Moon ist das, der das eigentlich macht. Und so gibt es immer wieder Leute, die gesagt haben, nein, erst diese späteren Folge, die machen sie jetzt erst richtig, aber nicht Jesus Christus selber, das war ein erster Anlauf. So wie ja eben auch Mohammed sagt, nein, das ist, was die Christen dann gemacht haben, ist verfälscht. Nicht? Zwar nicht der Christus, denn der ist eben auch ein großer Prophet, aber das andere dann. Nein, wenn das bis dorthin geblieben ist, braucht es sowas wie Lehramt. Es braucht den Geist, der auch mit dazu gehört. Und deswegen gehört da erstmal Dankbarkeit hin und Treue für dieses Entgegennehmen der Überlieferung. Ich betone das so, weil das tatsächlich für Rana ganz selbstverständlich ist, das zu sagen. Aber das ist heute, hat man den Eindruck, für viele Leute selbstverständlich ist, das nicht zu sagen. Sondern das ist ja, da ist schief, das ist verknöchert, das geht nicht weiter, da können wir nicht drin leben oder so, das muss man irgendwie anders machen oder so. Nein, also das Erste ist, wir verdanken das dem Amt, auch was das Amt an Fehlern macht und an all dem und an falscher Verbrüderung mit den Regierenden und den Herrschenden und den und denen, da kann man eine Menge aufzählen, was dorthin gehört. Trotzdem hin ist zu verdanken, dass eben die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie und im Wort erhalten ist bis heute. Das ist also der erste Gedanke, der dorthin gehört. Das Zweite, was er sagt, ist die Notwendigkeit von Institutionen als solche für das Subjekt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil diese Privatisierung der Religion, die wir ja der Selbstzerfleischung der Christenheit in Europa verdanken, weil die sich ja gegenseitig abgeschlachtet haben und Europa hier in Blut und Tränen versank. Da gab es die einzige Lösung, im Frieden von Osnabrück und Münster zu sagen, Religion wird jetzt zur Privatsache der Fürsten. Cuius regio, eius religio. Und der muss dann die Leute eines anderen Bekenntnisses, einer anderen Religion auswandern lassen. Das muss geschehen. Und dann kam natürlich dann nachher die bürgerliche Revolution und in der läuft es darauf hinaus, dass dann jetzt jeder von uns ein Fürst ist. Nicht? Und deswegen ist das jetzt die Privatsache der Einzelnen, so in der Vorstellung der Leute. Dass aber Religion selbstverständlich an sich eine gemeinschaftliche und politische Seite hat, wobei ich mit Politik jetzt nicht etwas Kleines meine, sondern wirklich Polis, also die Stadt, diese Gesamtheit, dass in allen möglichen Kulturen einmal im Jahr eben der Kaiser oder König oder so eigentlich den obersten Gott anspricht, während sonst bei den normalen Liturgien den Tag über man sich eher an die Zweitgötter gewandt hat, so wie die Katholiken sich dann an die Heiligen wenden. Nicht? Man kann nicht lieben Gott damit behelligen, wenn man seinen Schlüsselbund verlegt hat, dafür ist dann der heilige Antonius zuständig, nicht? Oder so, dass man da so guckt, wie das dann geht. Nicht? Also, dass man das mit hineinsieht und das ist verschwunden. Und er spricht das wieder an und sagt, ich brauche die Notwendigkeit von Institutionen für das Subjekt. Die Tradition braucht das, die Gemeinsamkeit des Glaubens braucht das. Institution heißt immer, dass diese Bewahrung, diese Festlegung, die amtliche Festlegung, dass die das übertreiben kann in der Form, dass sie zu viel Maß regelt, das brauchen wir überhaupt gar nicht zu diskutieren. Aber erstmal der Punkt, dass sowas wesentlich hingehört und man nicht sagen kann, das eigentliche Subjekt ist bloß der Einzelne als solcher. Dass der Einzelne zwischendurch übersehen wurde, sodass, ich halte das schon für eine extra heilsgeschichtliche Sache, so ein Mann wie Kierkegaard mit seiner Sendung, der sagt, das war ja seine Sendung, sagt er, die Kategorie des Einzelnen ins Christentum einzuführen. Wieder einzuführen. Denn dass da beides drinsteckt, das haben Sie ja bei Guardini, wenn er etwa also davon schreibt, dass wir einerseits in der Apokalypse die großen Ströme haben, die Chöre, wie Wasserströme, und dann der weiße Stein, auf den der Name draufsteht, den nur der kennt, dem er gehört, und Gott. Und wem der den Stein bekommt, eben dann den Namen weitergeben will, aber anderen nicht. Also dieser Ernst des Personalen ist da selbstverständlich drin. In dieser Spannung von Gemeinschaftlichkeit und Einzelheit, aber eben der Einzelne, der gerade mit seiner Einzelheit in dieser Gemeinschaft steht und nur als Einzelner da, lebendig da ist, als wäre er bloß ein Mitläufer. Die soll ja getragen werden von Überzeugten, die Gemeinde. Also, sagt er, ist das erste ist die Dankbarkeit und die Treue zur Tradition, das zweite ist die Notwendigkeit von Institutionen, dass das auf jeden Fall hingehört. Und darum schreibt er dann nochmal, ich zitiere ihn zwischendurch da einfach auch wörtlich, dann schreibt er da, für den leibhaften Menschen gibt es kein ernsthaftes religiöses Leben ohne, jetzt kommt's, den Mut zum geplanten, geübten, geformten zur Übung. Das ist ganz wichtig, weil man inzwischen den Eindruck hat, die Leute meinen, man könne sich dem Heiligen immer nur auf dem Teppich der sich erhebenden Gefühle angleichen. Und wenn man da jetzt nicht so Frömmigkeitsgefühle hätte, dann wäre es schon unecht, dass man dann überhaupt betet oder in die Kirche geht. Nicht? Wenn die gesagt haben, nein, die wechselnden Stimmungen sind es nicht. Die sind es auch nicht im persönlichen Bezug, in der Ehe oder in Familie oder wie auch immer, sondern es geht darum, bin ich einig mit meiner Laune oder bin ich eigentlich identisch mit meinem Versprechen? In jedem Fall habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Also man kann nicht behaupten, wer jetzt einfach seiner Laune geht, ist ehrlicher oder aufrichtiger als der zu seinem Versprechen hält. Warum eigentlich? Aber das höre ich immer von Leuten, wenn ich so über so Dinge rede. Jetzt gar nicht bei Religion, sondern eben gerade eben auch bei Ehe oder Treue oder so etwas. Das ist doch aufrichtiger und ehrlicher, da seinen Gefühlen zu folgen. Sag ich, wieso eigentlich? Wenn ich diese Spaltung in mir habe, dann leider, dann ist noch die Frage, dass ich in jedem Fall gespalten bin und erstmal sehen muss, wie das wieder zusammengeht. Warum ich im einen Fall ehrlicher sein soll als im anderen, das kann ich überhaupt nicht sehen. Also, sagte, das gehört zu einem leibhaften Menschen hin, der Mut zum Geplanten, zum Geübten, zum Geformten, zur Übung.
Aber das halt die Gefühle, dass das halt kürzer ziehen oder unterdrückt werden, also es ist ja schon so in der Psychologie auch so unterdrückte Gefühle, dass man da eher so sagt, so, da muss man vielleicht das Auge drauf werfen.
So ist es. Ja. Eben, also unterdrücken ist auch nicht richtig, sondern ich soll schon mich mit ihnen auseinandersetzen. Also Verdrängung hilft nie. Da haben Sie völlig recht, nicht? Sondern ich muss das sehen. Deswegen, manche sagen ja, das sei eben zu psychologisch und zu wachsam oder so bei den Jesuiten da in dieser Konzeption von Ignatius her. Wenn der würde sagen, nein, man muss sich eben im Blick haben, nicht weil man sich dauernd so um sich zu interessieren hat, sondern weil man nur dann dem anderen gegenüber vernünftig sein kann. Ich muss also wissen um meine Schwächen, um meine Stärken, damit ich mich in richtiger Form zu anderen verhalten kann. Ich muss also gucken, wo liegen meine Fehler und meine Schwächen, muss versuchen, die ein bisschen zu mindern, einfach schon aus Anstand gegenüber dem Partner. Der hat es dann immer noch schwer genug mit der Nächstenliebe. Nicht? Aber man soll es ihm ein bisschen erleichtern, indem man sich bemüht, die eigenen Grenzen und Schwächen also zu korrigieren und im Blick zu haben. Deswegen ist also da Übung so groß geschrieben und das berühmte Buch eben vom Ignatius, Exerzitien heißt ja nichts anderes als Übungen. Also wenn Rana jetzt hier das deutsche Wort nimmt, dann ist das drin. Aber ich sehe eben, wir haben schon wieder unsere Pause, es ist schon 15 Uhr, ja. Also machen wir unsere Pause und dann geht's weiter. Danke.
Ich